Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zu Episode 44 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache auf YouTube, Spotify und Podcast.de mit Social Media Präsenzen auf Blue Sky und Instagram.
Das Thema dieser Episode.
Es ist mal wieder Zeit für ein Thema aus der Luftfahrt. Eine meiner ersten Episoden vom alten YouTube-Kanal befasste sich mit dem Amerika-Bomber-Projekt der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. Da dieses Thema doch nicht ganz uninteressant ist, werde ich es in dieser Episode in überarbeiteter Form diskutieren.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine. Allerdings hat durch den Ukraine-Krieg, der seit 2022 tobt, die Bedeutung diverser Waffensysteme zugenommen. Beim Heer sind das definitiv die Artillerie und die Heeresfliegerabwehr, bei der Luftwaffe sind das die Drohnen und auch die Langstreckenwaffen für strategisches Bombardement, wie zum Beispiel der ukrainische Marschflugkörper Flamingo, der visuell stark an die V1 erinnert. In einem lang anhaltenden Krieg muss man in der Lage sein, alle für den Krieg notwendigen Einrichtungen des Gegners zu treffen und zu zerstören. Die Frage ist, wie wollte Deutschland das eigentlich in Bezug auf die USA machen? Und hier kommt das Amerika-Bomber-Projekt ins Spiel.
Die verwendeten Quellen.
Leider habe ich zu diesem Thema kein dediziertes Buch. Deswegen habe ich Brocken aus diversen Büchern, Wikipedia und anderen Online-Quellen zusammengetragen, um ein halbwegs rundes Bild abzugeben. Da die Amerika-Bomber nur Prototypen geblieben sind, wird ihnen in Enzyklopädien nur wenig Raum gegeben. Und Erfahrungsberichte von Luftwaffenpiloten gibt es kaum. Und auf politischer Ebene spielten sie kaum eine Rolle. Deswegen ist die Quellenlage hier leider schwieriger als sonst. Die Luftwaffe hatte im Zweiten Weltkrieg, grob gesagt, vier Aufgaben. Aufklärung, Transport, Angriff und Verteidigung. Der Bereich Angriff wurde durch die Bomber abgedeckt. Seit preußischer Zeit strebte das deutsche Militär kurze und heftige Feldzüge an, da das Land aufgrund seiner geografischen Lage und seiner Ressourcenknappheit lange Feldzüge nur schwer durchhalten konnte. Die deutsche Luftwaffe wurde anhand dieser Doktrin modelliert und für die direkte Heeresunterstützung optimiert. Präzise Sturzbomber sowie leichte und mittlere Bomber, die frontnah eingesetzt werden konnten, waren daher die Priorität. Ein Krieg mit den USA wurde in keinster Weise auch nur angedacht. Als Hitler im Dezember 1941 den USA den Krieg erklärte, stellte er die deutschen Streitkräfte daher vor ein echtes Problem. Zwischen den USA und Deutschland liegt immerhin ein riesiger Ozean. Und um die USA herum gab es keine deutschen Verbündeten. Dass die USA Truppen und Flugzeuge in Großbritannien stationieren würden, war offensichtlich. Von dort aus waren Angriffe auf Deutschland möglich. Aber umgekehrt? Außer U-Boot-Attacken auf amerikanische Schiffe schien nichts machbar. Das war auch der deutschen Führung bekannt. Aus diesem Problem entstand das sogenannte Amerika-Bomber-Programm, welches zum Ziel hatte, Luftangriffe auf die USA zu ermöglichen. In den späten 1930er Jahren hatte es einige Pläne für schwere Langstreckenbomber gegeben, so die Ju-89 und die Do-19. Damals waren sie durchaus auf der Höhe der Zeit. Allerdings hatte Deutschland nicht die Ressourcen, um gleichzeitig eine starke taktische und strategische Luftflotte aufzubauen. Da man davon ausging, nur lokal in Europa zu kämpfen, wurden die Ju-89 und Do-19-Projekte daher stillgelegt. Im Herbst 1939 und im Frühjahr 1940 bewährte sich die taktische Luftwaffe in den Feldzügen in Polen und im Westen. Die Luftschlacht um England 1940 legte allerdings in brutaler Art und Weise die Schwäche der Luftwaffe in puncto strategischer Luftkriegsführung offen. Die taktischen Bomber waren für ein effektives strategisches Bombardement unbrauchbar. Ihre Reichweite und Bombenlast war dafür einfach zu gering. Außerdem benötigten sie aufgrund ihrer schwachen Abwehrbewaffnung starken Jagdschutz. Diesen konnte die Luftwaffe aber nur bedingt stellen, da die eigenen Jagdflugzeuge nicht die benötigte Reichweite besaßen. Warum auch? Schließlich waren sie als Abfangjäger und Begleitschutz für mittlere Bomber geplant worden, nicht als Langstreckeneskorte. Erst Ende 1940 wurde das Amerika-Bomber-Problem diskutiert. Daraus entstand schließlich eine Studie, die am 27.04.1942 Luftwaffenchef Göring vorgelegt wurde. Laut diesem Plan sollte die Luftwaffe die Azoren im Atlantik als Basis für Luftangriffe auf die USA nutzen. Auf Basis dieser Studie wurden Flugzeugentwicklungen in Auftrag gegeben. Zur Erinnerung, zu dieser Zeit bestand bereits seit fast einem halben Jahr Krieg zwischen Deutschland und den USA und erst jetzt wurde überhaupt ein Plan formuliert, wie man die industriellen Zentren der USA, die völlig friedensmäßig arbeiten konnten, irgendwann in der Zukunft angreifen konnte. Zum gleichen Zeitpunkt starteten die Briten die 1000-Bomber-Nachtangriffe auf westdeutsche Städte. Warum die Azoren als Basis? Diese portugiesische Inselgruppe liegt strategisch günstig im Atlantik, was die benötigte Reichweite von Bombern verringern würde. Zudem erlaubte Portugal in den Anfangsjahren des Krieges deutschen U-Booten und anderen Schiffen die Betankung in den Azoren. Erst 1943 schwenkte Portugal um und erlaubte nun den Alliierten die Nutzung der Insel. Es gab diverse Programme und Ideen für das Amerika-Bomber-Programm. Darunter sind einige sehr anspruchsvolle, geradezu fantastische Ideen. Realisiert wurde davon nicht viel. Was war denn überhaupt machbar und wurde ernsthaft versucht? Schauen wir erstmal an, was hierzu notwendig wäre. Die Distanz zwischen den Azoren und New York, welches als Hauptziel diskutiert wurde, beträgt 3617 Kilometer bzw. 2248 Meilen. Für einen Hin- und Rückflug benötigt man also mindestens eine Reichweite von 7500 Kilometern oder 5000 Meilen. Ein bisschen mehr als das wäre nicht schlecht. Schließlich können Wetter- und Einsatzbedingungen eine etwas andere Flugroute als die kürzeste diktieren. Und etwas mehr Eindringtiefe in den US-Luftraum, um auch andere Ziele als New York zu treffen, wäre hilfreich. Der Raum Detroit, damals ein wichtiges industrielles Zentrum, wäre von hoher strategischer Bedeutung. Die Flugroute Azoren-Detroit liegt schon bei rund 5000 Kilometern bzw. 3000 Meilen. Da wird dann also eine Reichweite von mindestens 10.000 Kilometern bzw. 6000 Meilen notwendig. Betrachten wir aber die Frage, was denn notwendig wäre, wenn die Azoren nicht als Stützpunkt in Betracht kämen, was ja ab 1943 auch der Fall war. In dem Fall wäre ein Start von der französischen Atlantikküste notwendig gewesen. Die Distanz Brest-New York beträgt 5389 Kilometer oder 3349 Meilen. Wir reden hier also von einer Minimumreichweite von 11.000 Kilometern oder 7.000 Meilen. Und wenn man von Brest bis nach Detroit fliegen will, reden wir von einem Weg von knapp 7.000 Kilometern. Beziehungsweise 4300 Meilen, also einer Minimumreichweite von 14.000 Kilometern, beziehungsweise 8600 Meilen. Flugzeuge mit solch einer Reichweite hatten übrigens auch die Alliierten nicht zur Verfügung. Die B-17 hatte eine maximale Reichweite ohne Bombenlast von rund 6000 Kilometern, beziehungsweise 3750 Meilen. Die modernere B-29 kommt auf 9000 Kilometer bzw. 5600 Meilen ohne Bombenlast. Erst die nach dem Krieg fertiggestellte B-36 hatte eine Reichweite von 16.000 Kilometern bzw. 10.000 Meilen, die solche Einsätze ermöglicht hätte. Und was hatte die Luftwaffe zur Verfügung, als der Krieg mit den USA im Dezember 1941 begann? Das Marineaufklärungsflugzeug Focke Wulf FW-200 Condor, welches für die Bekämpfung der Atlantikkonvois und für die Aufklärung eingesetzt wurde, war eine umgebaute viermotorige Maschine, die ursprünglich als Passagierflugzeug entwickelt war. Sie hatte eine Reichweite von 3560 Kilometern und damit viel zu wenig, um überhaupt nur in die Nähe der US-Ostküste zu fliegen. Zudem war sie viel zu fragil, um solche Einsätze zu bestehen. Details dazu in Episode 16. Unter den richtigen Bombern der Luftwaffe gab es ebenfalls kein Flugzeug mit auch nur annähernd ausreichender Reichweite. Die ältere He-111 kam auf etwa 2300 Kilometer bzw. 1400 Meilen. Die modernere U-88 auf bestenfalls 2730 Kilometer bzw. 1700 Meilen. Für das ursprüngliche Einsatzprofil war dies völlig ausreichend, aber nicht für strategisches Bombardement, schon gar nicht auf einem anderen Kontinent. Für einen Amerika-Bomber war also eine deutliche Reichweitensteigerung notwendig. Messerschmitt hatte hier ein Flugzeug parat, was als Basis dienen konnte, die zweimotorige Me 261 Adolfine. Sie sah aus wie eine vergrößerte Me-110 und das war sie effektiv auch. Sie war ursprünglich als Langstreckenrekordflugzeug geplant und sollte einen Publicity-Stunt durchführen. Die Olympische Fackel von Garmisch, wo die Winterspiele 1936 stattfanden, nach Tokio, wo die Sommerspiele 1940 hätten stattfinden sollen, transportieren, ohne Zwischenstopp. Hitler selbst war an dieser Aktion sehr interessiert, weswegen ihm zu Ehren das Flugzeug den Beinamen Adolfine bekam. Die Planung startete 1937, der Baubeginn war 1939 und insgesamt wurden 3 Prototypen gebaut. Diese Prototypen erhielten als Bezeichnung den Buchstaben V für Versuchsmuster und dann eine laufende Nummer. Wenn ich also von V1, V2 und so weiter spreche, hat das nichts mit den Vergeltungswaffen V1 und V2 zu tun. Der Prototyp Me-261 V1 startete erstmals am 23.12.1940. V2 hatte seinen Erstflug im Frühjahr 1941. V3 bekam stärkere Motoren und startete erstmals im Frühjahr 1943. Die Maschinen wurden kaum genutzt. V1 und V2 wurden 1944 bei einem Luftangriff beschädigt und danach verschrottet. V3 wurde im Juli 1943 bei einer Landung beschädigt, danach repariert und für einige wenige Langstreckenaufklärungsflüge genutzt. Wie aber waren die Leistungsdaten? Die Me-261 konnte 11.000 Kilometer oder 6.850 Meilen ohne Nutzlast fliegen und das bei maximal 620 km/h. Diese Leistung war als Ausgangslage ganz brauchbar. Messerschmitt entwickelte auf diesen Erfahrungen aufbauend die viermotorige Me-264. Auch hier gab es 3 Prototypen. Die V1 flog erstmals am 23.12.1942. Es gab erhebliche Probleme aufgrund der hohen Tragflächenbelastung. Steigfähigkeit, Wendigkeit und Flugstabilität waren ziemlich schlecht. Zudem benötigte das Flugzeug eine sehr hohe Start- und Landegeschwindigkeit. Die Prototypen V2 und V3 wurden teilbewaffnet, während die V1 komplett unbewaffnet blieb. 1943 verlor die Me-264 das Amerika-Bomber-Duell gegen die U-390 und sollte daher zum Marineaufklärer umgebaut werden. Aber auch die Marine entschied sich gegen die Me-264 und für die U-390. Die Entwicklung wurde daher im Oktober 1943 eingestellt. Ende 1943 wurde der zweite Prototyp V2 bei einem Luftangriff zerstört. Die V1 diente eine Weile in einer Transportstaffel, wurde dann bei einem Luftangriff beschädigt und nicht mehr repariert. Die V3 wurde ebenfalls bei einem Luftangriff zerstört. Wie waren die Leistungen des Flugzeugs? Die Reichweite betrug sagenhafte 15.000 Kilometer oder 9.500 Meilen. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 560 km/h, die Reisegeschwindigkeit aber bei wesentlich niedrigeren 350. Die Gipfelhöhe betrug mäßige 8000 Meter. Die Nutzlast betrug entweder 3 Tonnen Bomben bei immerhin noch 14.400 Kilometern bzw. 8950 Meilen Reichweite oder 13,2 Tonnen Bomben bei nur noch 8600 Kilometer bzw. 5350 Meilen Reichweite. Das Flugzeug hätte also mit hoher Bombenlast von den Azoren aus oder mit niedriger Bombenlast von Frankreich aus die USA erreichen und attackieren können. Aber dabei bitte die Zeit beachten. Beim Erstflug der V1 war die 6. Armee bereits in Stalingrad umzingelt, die Alliierten waren in Nordafrika gelandet und Ressourcenknappheit machte sich bemerkbar. Die unter wesentlich besseren Bedingungen entwickelte B-29 Superfortress hatte ihren Erstflug ebenfalls Ende Dezember 1942, exakt eine Woche nach der Me-264. Und dieses Flugzeug wurde erst im Sommer 1944 einsatzbereit, in geringer Anzahl. Selbst wenn es also den Deutschen gelungen wäre, mit weniger Ressourcen in schlechterer Kriegslage das gleiche Entwicklungstempo wie die USA durchzuhalten, wären die Me-264-Bomber erst einsatzbereit gewesen, als die Alliierten in der Normandie landeten, also zu einem Zeitpunkt, bei dem der Stützpunkt Azoren nicht mehr verfügbar war und der Stützpunkt Brest kurz davor war, überrannt zu werden. Selbst wenn Einsätze theoretisch von Westdeutschland aus denkbar gewesen wären, hätten sich die Bomber nun zweimal durch feindlichen Luftraum in Westeuropa und feindlichen Luftraum in Nordamerika durchkämpfen müssen, und das mehr oder weniger ohne Jagdschutz. Aber die Me-264 hatte ja verloren. Wie sah es denn mit der Konkurrenz von Junkers aus? Die Junkers Ju-390, die letzten Endes der Amerika-Bomber werden sollte, war eine sechsmotorige Maschine, die auf der viermotorigen Transportmaschine Ju-290 basierte, die wiederum auf der Passagiermaschine Ju-90 basierte. Die Ju-290 war ein gutes, solides Langstreckenflugzeug mit einer Reichweite von 6.100 Kilometern bzw. 3.800 Meilen und damit eine gute Basis für eine Weiterentwicklung. Sie war seit Ende 1942 im Einsatz. Insgesamt wurden zwei Prototypen der Ju-390 gebaut. Der Erstflug der V-1 fand am 20. Oktober 1943 statt, also rund 10 Monate nach dem Erstflug der Me-264. Zur Erinnerung, zu dem Zeitpunkt sah es an der Ostfront schon ziemlich schlecht aus, Italien hatte die Seiten gewechselt und der Luftkrieg über Deutschland war heftig im Gange. Die Testflugergebnisse der Ju-390 waren gut und es wurde ein vorläufiger Produktionsauftrag erteilt. Hitler selbst besichtigte das Flugzeug am 26.11.43 in Ostpreußen. Bis Mitte März 1944 fanden in Prag Testflüge statt. Unter anderem wurde dort eine experimentelle Luftbetankungsanlage ausprobiert. Der Produktionsauftrag wurde jedoch am 20. Juni 1944 im Angesicht der erfolgreichen Landung der Alliierten in Frankreich zurückgezogen. Die Arbeiten an dem Projekt wurden im September 1944 vollständig eingestellt. Die V1 endete im November 1944 in Dessau, wurde dort zerlegt und im April 1945 im Angesicht heranrückender alliierter Verbände zerstört. Die Daten zum zweiten Prototypen V2 sind etwas wackeliger. Je nach Quelle fand der Erstflug im Oktober 1943, im Juni 1944, im Februar 1945 oder auch gar nicht statt. Um die Ju-390 ranken sich zudem einige Legenden über besondere Flüge. Demnach soll im Frühjahr 1944 die Ju-390 bis nach Kapstadt in Südafrika und zurückgeflogen sein. Im Januar 1944 soll es einen Testflug über den Atlantik gegeben haben, bei dem sich das Flugzeug bis auf 20 Kilometer New York genähert haben soll. Angeblich gab es auch einen Direktflug nach Japan. All diese Behauptungen basieren auf Aussagen Einzelner und können nicht belegt werden. Die Unterlagen, die existieren, legen nahe, dass es sich um Erfindungen handelt. Wie waren die Leistungsdaten des Flugzeugs? Die Reichweite lag bei 9.700 Kilometern oder 6.030 Meilen bei maximal 505 km/h. Luftangriffe von den Azoren aus wären also möglich gewesen, von Frankreich aus jedoch nicht. Die Gipfelhöhe lag bei schwachen 6.000 Metern. Die Bewaffnung bestand aus 3 20mm Kanonen und 4 13mm MGs. Die Bombenlast und die daraus resultierende Reichweitenverringerung sind nicht bekannt. Zu einem Zeitpunkt, zu dem die Ju-390 hätte zum Einsatz kommen können, irgendwann Anfang 45 im besten Fall, wären also keine Stützpunkte mehr für einen Angriff auf Nordamerika verfügbar gewesen, vom verlorenen Krieg ganz zu schweigen. Und weil ich vorhin die V-Waffen angesprochen habe, hätten die denn ausreichende Reichweite gehabt? Einfache Antwort: Nein. Die V1 war ein Marschflugkörper mit einer kurzen Reichweite von 250 Kilometern und die Rakete V2 hatte eine Reichweite von 320 Kilometern. Selbst die Langstreckenversion A4B wäre nur auf etwa 750 Kilometer Reichweite gekommen, also weit unterhalb dessen, was notwendig gewesen wäre. Die Idee, diese Waffen von U-Booten aus zu starten, gab es, der Krieg war aber zu Ende, bevor überhaupt auch nur Tests begonnen werden konnten. Zusammenfassung: Erstens, die existierenden Flugzeuge wie die Focke-Wulf 200 Condor hatten bei weitem nicht die benötigte Reichweite, um die USA direkt zu attackieren. Zweitens, die Ju-390 und die Me-264 hätten diese Möglichkeit geboten. Die Me-264 hätte sogar von Frankreich aus direkt angreifen können. Drittens, wie in so vielen anderen Fällen, kamen die Prototypen und Entwicklungen jedoch viel zu spät, um Realität zu werden. Mit einem Entwicklungsbeginn 1942 und Erprobungen im Laufe des Jahres 1943 hätte man realistisch erste Verbände frühestens im Laufe des Jahres 1944 aufstellen können. Zu einem Zeitpunkt also, als solche Angriffe kaum noch Sinn gemacht hätten und zudem die Basen auf den Azoren und in Frankreich nicht mehr zur Verfügung standen. Das grundsätzliche Problem war die Konzentration auf leichte Bomber zu Kriegsbeginn. Hätte man die Entwicklung schwerer Langstreckenmaschinen in den mittleren bis späten 30er Jahren begonnen, so wie das in den USA und Großbritannien gemacht wurde, wären diese Flugzeuge in den frühen 40er Jahren auch einsatzbereit gewesen. Dies wäre dann aber auf Kosten der taktischen Luftstreitkräfte gegangen und hätte die Effektivität der Luftwaffe in den Feldzügen von 1939 bis 1941 deutlich reduziert. Zur Realisierung beider Vorhaben standen nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung. Und selbst bei einer späten Realisierung dieser Flugzeuge hätte es erhebliche Probleme gegeben. Erstens, der Treibstoffbedarf wäre enorm gewesen und Treibstoff war gerade etwas, was im Laufe des Krieges immer knapper wurde. Zweitens, die Navigation wäre sehr schwierig gewesen. Bei solch gewaltigen Strecken präzise zu navigieren, wäre mit dem damaligen Stand der Technik sehr schwierig gewesen. Drittens, wie effektiv wären solche Angriffe gewesen? Um spürbare Effekte zu erzielen, hätten sehr viele dieser Bomber mit hoher Bombenlast sehr häufig angreifen müssen. Und eigentlich hätte es eine noch größere Reichweite erfordert. Das Bombardieren der Ostküstenstädte alleine hätte ja die USA nicht in die Knie gezwungen. Die Eindringtiefe in den US-Luftraum hätte deutlich größer sein müssen. Viertens. Die Verteidigungsfähigkeit der Flugzeuge ist zweifelhaft. Beide Modelle waren sehr langsam und hatten nur eine überschaubare Anzahl von Abwehrwaffen. Die deutlich schwerer bewaffnete B-17 Flying Fortress hatte vor der Einführung der amerikanischen Langstreckenjäger erhebliche Probleme im deutschen Luftraum. Den deutschen Amerika-Bombern wäre es vermutlich genauso gegangen. Und bedenken wir Folgendes: Jede kleine Beschädigung wäre fatal gewesen. Für beschädigte amerikanische und britische Bomber war der Rückflug über Norddeutschland und die Nordsee schon quälend lange. Wie quälend wäre da erst ein Rückflug über den gesamten Atlantik gewesen? Allerdings hätten auch die Alliierten Probleme bekommen. Die US-Streitkräfte hätten erhebliche Ressourcen für die Luftverteidigung bereitstellen müssen, wie zum Beispiel Radarsysteme, Jagdverbände, Flakgeschütze und so weiter, die an anderen Stellen gefehlt hätten. Zudem hätte es wohl einen deutlichen psychologischen Effekt auf die US-Bevölkerung gegeben. Immerhin waren Angriffe auf US-Territorium quasi nicht existent. Deutsche Bomber über US-Städten an der Ostküste? Das hätte das Sicherheitsgefühl Amerikas erschüttern können.
Ein paar abschließende Worte.
Der Amerika-Bomber war im Prinzip eins der ersten Interkontinentalbomberprojekte. Auch den Supermächten USA und Sowjetunion gelang die Realisierung erst in den späten 40er bzw. frühen 50er Jahren mit der B-36 bzw. der Tu-95. Diese waren allerdings nur effektiv, da sie mit Atombomben ausgestattet werden konnten. Von diesen Kolossen wurden nur einige hundert Stück gebaut, während von Maschinen wie der B-17 und der B-29 Tausende gebaut wurden. Auch wenn die technischen Leistungen der Prototypen Me-264 und U-390 beeindruckend waren, realistisch war das Amerika-Bomberprojekt nie. Wie im Ersten Weltkrieg mussten daher die U-Boote die gesamte Last des Kampfes gegen die US-Produktion tragen. Wenn man schon die Fabriken nicht treffen konnte, dann doch vielleicht wenigstens die Transportrouten. Die Atlantikschlacht ging aber bekanntermaßen schon 1943 verloren. Wie sollte man nun die gewaltigen Ressourcen der USA bekämpfen? Die Antwort auf diese Frage blieb die deutsche Führung schuldig.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.